Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lennart Pyritz herzlich willkommen. 8 Monate statt 8 Tage. So lange müssen die Astronautin Sunita Williams und ihr Kollege Barry Wilmore auf der ISS bleiben, weil ihre Starliner-Raumkapsel von Boeing beschädigt ist und für den Rückflug ausfällt. Dass das nicht unbedingt nur eine belastende Erfahrung sein muss, vermutet der Psychologe Viktor Obeid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Also das eine ist natürlich, es ist ungeplant. Und vielleicht warten zu Hause auf der Erde auch Dinge auf sie. Andererseits sind das Astronauten, die beide sehr, sehr erfahren sind. Und vielleicht gefällt es ihnen ja sogar noch mal, so einen Langzeitaufenthalt dranhängen zu können.
Das ganze Interview zur unverhofften Langzeitmission im All hören Sie gleich in der Sendung. Zuerst blicken wir aber unter die Erde, und zwar mehr als 400 Meter tief, auf die erste Endlagerstätte für hochradioaktiven Atommüll weltweit, die in den Probebetrieb geht. Die Anlage befindet sich in Finnland, auf einer Insel vor der Westküste, in der Nähe eines Kernkraftwerks. Am Wochenende hat der Betreiber den Testlauf dieses Endlagers begonnen. Es heißt Onkalo und der Name bedeutet Höhle oder Grube. Die Geologin und Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhrlich hat die Ereignisse dort verfolgt und ist jetzt bei mir im Studio. Dagmar, wie läuft denn nun in den kommenden Monaten der Probebetrieb in dieser Höhle ab?
Also es soll jetzt zum ersten Mal geprüft werden, ob jetzt alle Systeme miteinander zusammenspielen und alle Betriebsabläufe funktionieren, bevor es dann ernst wird und mehr oder weniger bald der eigentliche Endlagerbetrieb aufgenommen wird. Dazu ist eigens jetzt erstmal ein Stollen angelegt worden, in den sind 4 8 Meter lange Bohrlöcher abgeteuft worden. In die kommen dann Dummy-Endlager, leere Dummy-Endlager rein. Anschließend werden diese Bohrlöcher dann mit dem Tonmineral Bentonit verfüllt und ein Betonpfropfen kommt oben drauf, der alles verschließt. Und dann will man außerdem noch testen, wie man jetzt einen beschädigten Behälter zurückholen kann.
Wie sieht denn dieses Endlager überhaupt insgesamt aus?
Also die Anlage besteht aus 2 Teilen. Einmal oberirdisch ist eine Konditionierungsanlage, in der dann diese abgebrannten Brennelemente in die Endlagerbehälter verpackt werden. Und dann in 430 Meter Tiefe, da ist das, beginnt das eigentliche System, ein System von Tunneln und Stollen. Und da werden dann diese giraffenhohen Endlagerbehälter über schräge Rampen unter die Erde gebracht.
Okay, also hoch wie eine Giraffe. Was kennzeichnet denn diese Endlagerbehälter außerdem noch?
Also wenn die Brennelemente nach 40 Jahren Abkühlung ins Endlager sollen, dann werden sie zunächst mal in einen massiven Einsatz aus Gusseisen gesteckt. Und der wiederum kommt in eine Außenhülle aus Kupfer. Der Kupfermantel hat so etwa 5 cm Stärke. Zwischen beiden wird dann ein Schutzgas Argon eingeblasen, damit das keine Reaktionen stattfinden. Und dann wird alles verschweißt. Dazu muss man aber jetzt sagen, dass es Kritik an dem Kupferbehälter gibt. Und zwar hat eine Forschergruppe festgestellt in Laborversuchen, dass er vielleicht doch korrodieren könnte. Andere Gruppen konnten dieses Ergebnis nicht nachvollziehen. Und der finnische Betreiber hat halt großes Vertrauen in seine Gesamtsicherheitsstrategie. Also es bleibt so, wie es ist. Sie sind davon überzeugt, dass selbst wenn Korrosion auftritt, dann immer noch die anderen Barrieren, also dieser Bentonitton und dann halt auch das umliegende Gestein, die Radionuklide aufhalten bzw. nur ganz wenig durchlassen werden.
Du hast es gerade selbst kurz angesprochen. In welchem Gestein liegt dieses Endlager?
Also das ist ein Kristallingestein, genauer ein Gneis, der ist knapp 2 Milliarden Jahre alt und der ist unter sehr hohen Temperaturen und Drücken entstanden. Der Standort ist jetzt so ausgewählt worden, dass in diesem Gneis wenige Klüfte sind, denn über Klüfte wird immer Wasser eindringen und Wasser ist Gift in einem Endlager. Das hat man also durch die Standortwahl versucht zu minimieren. Die Sicherheit ist für 100.000 Jahre ausgelegt und dann, weil man auch sagt, über 100.000 Jahre, da kann es auch zu einer Eiszeit kommen, hat man das Lager zwischen 2 Störungszonen platziert. Hört sich erstmal seltsam an. Die Gegend ist tektonisch recht stabil, schon seit 1 Milliarde Jahre. Aber nach Eiszeiten, wenn sich dann das Land wieder hebt, kann es zu Erdbeben kommen. Und dann sollte die Erde sich eigentlich nur an diesen Störungszonen verschieben, das Endlager dazwischen schützen.
Finnland geht da jetzt voran. Wie sieht es denn in anderen Ländern mit der Endlagersuche für hochradioaktive Abfälle aus?
Also in Schweden genehmigte die Regierung 2022 schon Pläne zum Bau eines geologischen Endlagers in Forsmark in der Nähe eines Kernkraftwerks. Und die Anlage des finnischen Endlagers, die orientiert sich übrigens an den schwedischen Plänen. Also die Schweden sind da sozusagen die Vorreiter. Die Schweizer Behörden haben in nördlich Lägern ihren Standort, im Tongestein, ganz in der Nähe der deutschen Grenze. In Frankreich geht man auch ins Tongestein und da wird jetzt auch geprüft, ob der Standort stimmt. In England haben sich 4 Gemeinden drum beworben. Ja, und in Deutschland fragt man sich, wann es dann endlich so weit sein wird.
Onkalo, das finnische Endlager für hochradioaktiven Müll, befindet sich als erstes weltweit im Testbetrieb. Dagmar Röhrlich hat uns die Hintergründe dazu geliefert. Babys im Bauch Mozart vorzuspielen, fördert die Intelligenz. Diese Behauptung haben sicher viele schon mal gehört. Wissenschaftlich belegt ist das nicht, im Gegenteil. Wichtig für einen guten Start ins Leben ist aber ganz offenbar der frühe soziale Input. Gesichert lässt sich das zumindest für Möwen sagen. Küken, die im Ei ihre Eltern bei angeregter Kommunikation belauschen, entwickeln sich nach dem Schlüpfen besser und haben höhere Überlebenschancen. Das zeigt eine aktuelle Studie im Fachmagazin Science Advances. Annike Meyer hat mit einem der Forscher gesprochen.
Actually, girls, they have a really intense and interesting social life.
Möwen haben ein ziemlich intensives und interessantes Sozialleben. Sie nisten normalerweise in Kolonien mit Tausenden von Tieren. Sowohl Männchen als auch Weibchen brüten und wenn sie sich dabei ablösen, haben sie ganz typische Rituale, in denen sie so etwas wie Gespräche führen.
Francesco Ruzraya hat diese Rituale schon unzählige Male bei Mittelmeermöwen beobachtet. Die Nestgespräche zwischen Möwenpaaren spielen für den Bruterfolg eine große Rolle, sagt der Biologe der Universität Glasgow.
Wir wussten bereits, dass gesprächige Eltern sich beim Brüten und der Futtersuche besser koordinieren und dadurch ihre Eier und Küken besser versorgen können. Man könnte sagen, sie teilen sich die Aufgaben gerechter auf.
Das zahlt sich spätestens dann aus, wenn nach etwa 4 Wochen die Küken schlüpfen. Mit Schreien und Picken betteln die Jungen um Futter. Für die Möweneltern beginnt damit eine anstrengende Zeit, in der sie die Bedürfnisse der Kinder ständig gegen ihre eigenen ausbalancieren müssen. In diesem Drahtseilakt spielen die Küken eine aktive Rolle. Die am lautesten schreien, bekommen am meisten. Aber wie viel die Jungen schreien, dosieren sie so, dass die Eltern nicht total überfordert werden. Woher aber wissen die Küken, wie viel sie ihren Eltern zumuten können? Bisher ging man davon aus, dass die Erklärung im Ei zu finden sei, genauer in mütterlichen Hormonen oder Nährstoffen, die im Eiweiß enthalten sind und die Entwicklung des Embryos beeinflussen. Francisco Ruiz-Raya hatte eine andere Idee.
Es gibt Hinweise darauf, dass Vogelembryos im Ei auf Geräusche reagieren. Und das hat mich nachdenklich gemacht. Was wäre, wenn sie die Gespräche ihrer Eltern belauschen und so Informationen über die Fähigkeit ihrer Eltern sammeln?
Um das zu untersuchen, beobachtete der Biologe gemeinsam mit einem Kollegen 44 Möwenpaare an der Westküste Spaniens. Nach 3 Wochen Brutzeit liehen sich die Forscher von jedem Gelege 2 Eier aus und legten sie in unterschiedliche Brutkästen. Eines der Geschwistereier bekam im Brutkasten die Gespräche von geschwätzigen Eltern vorgespielt. Das zweite Geschwisterei hörte Geräusche von eher wortkargen Eltern. Nach dem Schlüpfen wurden die Geschwister gemeinsam in das Nest einer Pflegefamilie gesetzt. Dort zeigte sich schnell, Küken, die in ihrer letzten Woche im Ei Eltern zugehört hatten, die viel miteinander redeten, waren auch selbst kommunikativer und deutlich forscher beim Betteln.
Wir waren ein bisschen überrascht, das so eindeutig zu sehen, aber am verblüffendsten war für uns, wie langfristig die Konsequenzen dieser akustischen Erfahrung vor der Geburt waren.
In Blutproben, die die Forscher direkt nach dem Schlüpfen nahmen, konnten sie zeigen, dass die kommunikativen Küken weniger Stresshormone im Blut hatten. Auch ihr epigenetisches Profil, also die Häufigkeit, mit der bestimmte Erbinformationen abgelesen werden, unterschied sich deutlich von dem ihrer schweigsamen Geschwister.
Für unser Verständnis davon, wie sich Zusammenleben zwischen Tieren entwickelt, ist das sehr bedeutsam. Bisher haben wir Embryos immer als passiv betrachtet. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sie Sinneserfahrungen vor der Geburt nutzen können, um sich an das Leben nach dem Schlüpfen anzupassen.
Auch im Tierreich gilt also, miteinander reden lohnt sich.
Lauschen im Ei, Küken gesprächiger Möweneltern entwickeln sich besser. Ein Beitrag von Annike Meyer. 8 Monate statt 8 Tage. So lange müssen Sunita Williams und Barry Wilmore auf der internationalen Raumstation bleiben. Der Grund? Die beiden sind Anfang Juni mit dem ersten bemannten Testflug der Starliner-Raumkapsel von Boeing an der ISS angekommen. Und eigentlich sollte die Mission nur etwa eine Woche dauern. Aber dann gab es technische Probleme, unter anderem Schwierigkeiten mit den Triebwerken. Sodass die NASA aus Sicherheitsgründen entschieden hat, die beiden Astronauten kommen erst im Februar mit einer Crew Dragon-Kapsel des Unternehmens SpaceX zurück zur Erde. Was diese Entscheidung psychologisch für alle Beteiligten im All bedeutet, darüber habe ich vor der Sendung mit Viktor Obeid gesprochen. Er ist Psychologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Hamburg. Herr Obeid, was bedeutet es psychologisch für Sunita Williams und Barry Wilmore, plötzlich diese Perspektive zu haben? Ich bin jetzt nicht nur eine Woche, sondern monatelang auf der ISS, also 400 Kilometer von der Erde entfernt.
Das hat zwei Seiten, glaube ich. Also das eine ist natürlich, es ist ungeplant und vielleicht warten zu Hause auf der Erde auch Dinge auf sie. Andererseits sind das Astronauten, die beide sehr, sehr erfahren sind und die auch schon oben gewesen sind, auch länger gewesen sind. Und vielleicht gefällt es ihnen ja sogar nochmal, so einen Langzeitaufenthalt dranhängen zu können.
Dass sie sozusagen denken, eine unverhoffte Langzeitmission auf der ISS.
Absolut. Also wenn man Astronauten und Astronautinnen fragt, die sagen, klar, da hochzufliegen, das ist mein Job und nicht auf der Erde zu arbeiten. Das heißt, die tun alles, um nach oben zu kommen, Missionen zu bekommen. Und toppen können sie das nur durch einen Ausstieg im weißen Anzug. Aber auf der ISS ist auch schon ganz schön für die.
Was bedeutet so eine Entwicklung denn jetzt für die Gruppendynamik auf der ISS, also auch für die Besatzungsmitglieder, die schon dort waren?
Ja, also das ist erstmal natürlich grundsätzlich nichts Schlimmes, weil es gibt da ja kein unmittelbares Risiko, was aus der Präsenz der beiden entsteht. Also weil da jetzt zwei mehr sind, sind da nicht irgendwie Systeme gefährdet. Als Matthias Maurer oben war, waren es, glaube ich, sogar 10 Leute kurzfristig auf der ISS. Jetzt sind es, meine ich, 7. Also das passt erstmal. Sie müssen sich natürlich ein bisschen länger aufeinander einstellen. Und das kann natürlich eine Auswirkung darauf haben, wie gut Experimente betreut werden können, welche Wartungsarbeiten vielleicht aber auch mal zusätzlich gemacht werden können. Und man muss sich in einer größeren Gruppe arrangieren.
Sie waren an den Auswahlen der europäischen Astronautinnen und Astronauten der letzten 16 Jahre beteiligt. Worauf achten Sie dabei, um Menschen zu erkennen, die genau mit solchen unerwarteten Situationen gut klarkommen?
Für uns ist es psychologisch, bei der psychologischen Auswahl sehr wichtig, Menschen zu identifizieren, die gut in der Lage sind, mit Stressfaktoren umzugehen. Das ist ja potenziell eine lebensfeindliche Umgebung, in der sie sich aufhalten. Auch das Training ist so gestaltet, dass man viel unterwegs ist, viel auch von zu Hause getrennt ist. Also, dass man mit solchen Stressoren gut umgehen kann und auch in der Lage ist, sich flexibel auf neue Situationen einzustellen. Also nicht so lange zu grübeln zum Beispiel, gut auch mit Fehlern umgehen zu können. Und das in der Summe führt dann zu so Persönlichkeitsprofilen, wo wir dann Menschen haben, die auch sehr gut in der Lage sind, zwischen Rollen zu wechseln. Also mal die Führungsrolle zu übernehmen, mal aber auch einfach nur mitzuschwimmen im Team und mit diesen schnellen, vielleicht auch sehr abrupten Wechseln dann gut umgehen zu können. Je nachdem, wie die Risikolage in einer solchen Situation ist.
Sie haben auch Einblicke ins Astronautentraining, auch wenn Sie das nicht selbst durchführen. Welche psychologischen Werkzeuge oder Methoden können denn Astronautinnen und Astronauten im Training mitgegeben werden, um mit solchen unerwarteten Situationen umzugehen?
Da gibt es verschiedene Dinge, die Teil der Ausbildung sind. Zum einen gibt es eine ganze Reihe immer wiederkehrender Teambuilding-Maßnahmen, also wo die Crews auch zusammengepackt werden, zum Teil auch mal in so Survival-Training-Situationen. Man wird irgendwo ausgesetzt und muss sich dann irgendwo hindurchschlagen, wo diese Menschen dann auch lernen, wie sie zusammenwirken können, wie sie sich auch aufeinander verlassen können. Das ist essentiell für diese Tätigkeit, da oben zusammenzuarbeiten. Das heißt, das hat einen großen Stellenwert, aber auch sich selbst kennenzulernen und auch da immer wieder betreut zu werden, also als Individuum.
Sie haben das Teambuilding schon angesprochen. Wie können denn Sunita Williams und Barry Wilmore jetzt in den Alltag und die laufenden Arbeiten, Forschungsarbeiten in diese bestehende Crew auf der ISS eingebunden werden?
Die beiden sind ja vollwertige Crewmitglieder und auf einem Blog, den die NASA veröffentlicht, können wir zum Beispiel sehen, woran die diese Woche oder an diesen Tagen jetzt gearbeitet haben. Zum Beispiel Sunny Williams hat von diesem Modul ein Luftfiltersystem ausgetauscht oder entfernt. Also da kann ich mir genau anschauen, was die Crewmitglieder gerade so tun.
Und dieses Integrieren, das gilt dann nicht nur für die Forschungsarbeiten, sondern das gilt auch für die ganz normalen Alltagsarbeiten sozusagen auf der ISS. Da wird ja, glaube ich, samstags immer geputzt.
Genau, samstags ist der Putztag, wo alles sauber gemacht werden muss, auch zum Teil desinfiziert, so die Oberflächen, wo man viel angreift, weil sich halt Mikroben da doch sehr hartnäckig halten. Und vielleicht freuen sich die anderen sogar, dass es zwei helfende Händepaare mehr gibt als sonst.
8 Monate statt 8 Tage müssen die Starliner-Astronauten Sunita Williams und Barry Wilmore auf der ISS bleiben. Über die Folgen im All habe ich mit dem Psychologen Viktor Obeid gesprochen. Hunde helfen Menschen bei der Jagd, Schweine bei der Trüffelsuche und Kanarienvögel bei der Grubenarbeit. Aber nicht nur Mensch und Tier beeinflussen sich gegenseitig und wirken zusammen. Auch innerhalb der Tierwelt gibt es Beispiele, in denen unterschiedliche Arten voneinander lernen und interagieren. Forschende aus Frankreich und Japan haben nun solche Fälle gesammelt und einen Begriff dafür etabliert. Co-Kultur. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten und einem berühmten Beispiel.
Kaum eine Beziehung ist wohl so ungewöhnlich wie die zwischen Menschen und Honiganzeigern. Diese zum Beispiel in Tansania und Mosambik heimischen Vögel ernähren sich hauptsächlich von Honigwaben. Weil Wildbienen ihre Nester aber häufig in hohlen Baumästen verstecken, kommen Honiganzeiger kaum an die Waben heran. Die Vögel holen sich deshalb Hilfe bei den Menschen. Laut zwitschernd zeigen sie ihnen den Weg zum Bienenversteck. Die Menschen wiederum locken die Honiganzeiger mit Rufen herbei. Damit die Bienen nicht stechen, räuchern die Menschen die Bienenwaben aus und teilen sich dann die Beute mit den Vögeln. Diese Zusammenarbeit sei ein Paradebeispiel für eine Co-Kultur, sagt Michael Huffman von der Kyoto-Universität in Japan. Er ist einer der beiden Autoren des im Fachmagazin Trends in Ecology and Evolution erschienenen Papers.
It's basically two species.
Im Grunde besteht eine Co-Kultur zwischen zwei Arten, wenn sie miteinander interagieren und sich dabei gegenseitig beeinflussen. Es ist eine relativ neue Idee und wir haben versucht, sie anhand von Beispielen zu illustrieren. Damit wollen wir andere Forscher zum Nachdenken darüber anregen, wie stark sich solche Kooperationen oder Co-Kulturen auf die Evolution auswirken.
Denn die Beispiele, die die Forschenden in ihrem Artikel auflisten, zeigen, nicht nur zwischen Mensch und Tier, auch zwischen verschiedenen Tierarten können soziale Verbindungen und Verhaltensmuster entstehen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Eine besonders ungewöhnliche Beziehung hat sich dabei zwischen Sika-Hirschen und Japan-Makaken entwickelt. Die Affen reiten auf dem Rücken der Hirsche, lassen sich so transportieren und entfernen dabei lästiges Ungeziefer aus deren Fell. Außerdem profitieren die Hirsche von Ästen und Früchten, die herunterfallen, wenn sich die Affen durch die Bäume hangeln. Beide Arten scheinen auch immer noch vertrauter miteinander zu werden. Andere Beispiele sind Wölfe und Raben, die beim Fressen von Aas kooperieren, oder unterschiedliche Krallenaffenarten, die Signale austauschen. Das Wesen einer Co-Kultur ist also, dass sich die beteiligten Arten gegenseitig beeinflussen und voneinander lernen. Und das sollten wir Menschen berücksichtigen, so Michael Huffman.
Understanding how animals adapt.
Wenn wir verstehen, wie sich Tiere aneinander anpassen und wie das ihr Leben beeinflusst, können wir bessere Strategien entwickeln, um Arten zu schützen. Denn wahrscheinlich haben solche Co-Kulturen schon seit langem einen Einfluss darauf, wie viele Arten im Lauf der Evolution neu entstehen.
That have had an impact on how many species have evolved.
Nicht zuletzt habe die Co-Kultur mit wilden Tieren, aber auch unsere Evolution maßgeblich beeinflusst, betont Michael Huffman. Denn die Menschen hätten sich viele schlaue Tricks bei wilden Tieren abgeschaut, wie man Wunden mit Pflanzen behandelt beispielsweise oder Jagd auf Beute macht.
Die Menschen haben viel davon profitiert, das Verhalten von Tieren zu beobachten. Wir neigen dazu zu denken, dass wir uns aufgrund unserer Sprache und Kultur von den Tieren unterscheiden, dass wir Medizin nutzen und all diese Dinge tun, die uns besonders machen. Aber letztendlich sind das alles Verhaltensweisen, die wir aus dem Tierreich gestohlen oder geerbt haben.
Co-Kultur, wenn unterschiedliche Arten voneinander lernen und interagieren. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Und hier geht's weiter mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen von heute.
Im Zuge der globalen Erwärmung müssen Städte künftig vermehrt vor Hitze geschützt werden. Eine Lösung sind Bäume und Wasserflächen. Dadurch können Gebäude, Plätze und Straßen in einer Stadt im Schnitt um etwa 3 Grad heruntergekühlt werden. Das berichtet ein internationales Team im Fachblatt Nature Communications. Die Forschenden hatten Satellitenbilder analysiert und geschaut, wie grün die 500 größten Städte der Welt sind und wie stark Pflanzen sie herunterkühlen. Demnach wurden die Millionenstädte im globalen Norden deutlich besser heruntergekühlt als Metropolen im globalen Süden. Als Grund führen die Forschenden an, dass im Süden generell weniger Bäume in Städten gepflanzt wurden und dass diese Arten weniger schattenspendendes Laub tragen.
Falscher Alarm beim Brustkrebs-Screening hält manche Frauen von weiteren Vorsorgeuntersuchungen ab.
Die Früherkennung von Brustkrebs rettet Leben. Bestimmte Befunde beim Screening können jedoch dazu führen, dass Frauen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus kommen müssen, die sich häufig als falsch positiv herausstellen. Das sind Befunde, die nicht zu einer Krebsdiagnose führen. Solche Befunde können bei den Patientinnen erhebliche emotionale Belastungen verursachen. Ein Team der UC Davis hat die Daten von mehr als 3,5 Millionen Mammographie-Screenings untersucht, die in den USA zwischen 2005 und 2017 durchgeführt wurden. In den Annals of Internal Medicine heißt es, dass Frauen, die ein falsch positives Ergebnis erhielten, das zusätzliche Untersuchungen erforderte, seltener zu weiteren Folgescreenings erschienen als Frauen, die ein zuvor negatives Testergebnis erhalten hatten.
Schweinswale stellen einen Rekord auf.
Denn die Meeressäuger sind in diesem Frühjahr außergewöhnlich häufig in der Elbe und der Weser gesichtet worden. Der April 2024 war in beiden Flüssen seit Beginn der Messungen ein Rekordjahr, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden dort 5 bis 10 Mal häufiger Schweinswale gezählt.
Eine neue Methode soll Lawinenabgänge besser vorhersagen.
Eine einzelne Person im Schnee kann diesen so belasten, dass eine tiefliegende Schneeschicht kollabiert und die Schneedecke abrutscht. Die bruchmechanischen Eigenschaften solcher Antirisse, die zu mächtigen Schneebrettlawinen führen können, sind noch weitgehend unbekannt, aber entscheidend für Vorhersagen der Lawinenauslösung. Ein Team der TU Darmstadt stellt im Fachblatt Nature Communications eine neue Analysemethode vor. Diese erlaubt es, die Bruchzähigkeit schwacher Schneeschichten unter kontrollierten Bedingungen im Feld zu messen.
Große Haie offenbaren ein bisher unbekanntes Verhalten.
Denn Heringshaie jagen sich nicht nur gegenseitig, sondern fressen offenbar auch andere Raubfische bzw. werden von ihnen gefressen. Dieses bislang bei den rund 130 Kilogramm schweren Räubern unbekannte Verhalten dokumentiert nun ein Team der Arizona State University im Fachblatt Frontiers in Marine Science. Vor der Küste des US-Bundesstaats Massachusetts hatten die Forschenden Heringshaie mit Peilsendern und Datensammlern versehen. Knackpunkt war die Beobachtung eines Weibchens. Monatelang war dieses in unterschiedlichen Tiefen und Wassertemperaturen unterwegs. Anschließend lag die Temperatur bei konstanten 22 Grad Celsius trotz unterschiedlicher Tauchtiefen. Vermutlich befand sich das Messgerät ab diesem Zeitpunkt nicht mehr im freien Wasser, sondern im Inneren eines anderen Raubfisches.
Sternzeit, 3. September. Merkur und 3 weitere Planeten am Morgen. 5 Planeten lassen sich gut mit bloßem Auge erkennen. Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Merkur, der kleinste von allen, macht es Himmelsfans am schwersten, denn er läuft auf der innersten Bahn um die Sonne und entfernt sich nie sehr weit nach links oder rechts. Nahe dem Äquator ist er dennoch oft zu sehen. Dort steht die Ekliptik, die Hauptverkehrsstraße der Planeten, stets steil zum Horizont. Merkur setzt sich auch bei geringem Winkelabstand zur Sonne durch. Bei uns ist das nur im Herbst morgens und im Frühjahr abends der Fall. In den kommenden 2 Wochen bietet sich die beste Gelegenheit des Jahres, Merkur tief am Osthimmel zu erwischen. Eine Stunde vor Sonnenaufgang ist ein guter Zeitpunkt, Ausschau zu halten. Der Blick an den Osthorizont muss frei von Bäumen, Bergen oder Häusern sein. Ein Fernglas hilft bei der Suche nach dem so seltenen Himmelsgast. Hoch im Südosten glänzen dann Mars und Jupiter. Der Ringplanet Saturn zeigt sich tief im Westen. Die 4 Planeten markieren eindrucksvoll die Ebene des Sonnensystems. Merkur ist in der römischen Mythologie der Götterbote mit den geflügelten Schuhen. Tatsächlich ist er schneller als alle anderen Planeten unterwegs. Er braucht nicht einmal 3 Monate für eine Runde um die Sonne. Wie schnell Merkur ist, lässt sich jetzt gut beobachten. Am Morgen des 9. September steht er ganz dicht oberhalb von Regulus, dem Hauptstern im Löwen. An den Tagen davor und danach ist der Abstand viel größer. Der kleine Merkur rast regelrecht an Regulus vorbei.
Und mit dem Blick in den Sternenhimmel geht Forschung aktuell wie gewohnt zu Ende. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hörtipp.
So it's one of the biggest unsolved mysteries or problems that you have.
Es ist eines der größten ungelösten Rätsel. Viele wollen es schaffen, aber es ist ein bisschen wie den Everest besteigen. Es hat vor allem Symbolkraft.
There is a lot of symbolic meaning.
Werden wir es noch schaffen, einen Supraleiter zu finden, der nicht gekühlt werden oder unter hohem Druck stehen muss?
Es spricht nichts dagegen. Es spricht aber auch jetzt, es gibt keinen konkreten Anhaltspunkt für ein Material, das diesen Effekt zeigen würde.
Es ist so ein bisschen wie mit Außerirdischen. Da könnten welche sein, aber noch haben wir keine gefunden.
Also ganz grob passt die Analogie schon. Ja? Also man kann bei den vielen Planeten, von denen wir mittlerweile wissen, dass es sie im Universum gibt, mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen, dass es irgendwo Außerirdische gibt. Nicht? Ob man sie dann jeweils erreichen kann, kontaktieren kann, das weiß man natürlich noch überhaupt nicht.
Supraleiter bei Raumtemperatur. Die Hoffnung stirbt zuletzt. In der Deutschlandfunk-App im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt.